Hi, mein Name ist Laura und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mental Health and Happiness. So schön, dass du dabei bist. Vielleicht schon mehrmals, vielleicht auch zum allerersten Mal. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber. Heute erwartet dich hier eine ganz besondere Interviewfolge, in der es wirklich ganz intensiv um das Thema mentale Gesundheit geht. Mein heutiger Gast heißt Michael Trautmann. Er hat eine der erfolgreichsten Marketingagenturen in Deutschland gegründet, war Head of Marketing bei der Audi AG, vormals erfolgreicher Unternehmensberater, heute ist er Co-Gründer und Chief Growth Officer der New Work Master Skills GmbH. Seit über 5 Jahren hat er den sehr erfolgreichen On the Way to New Work Podcast gemeinsam mit Christoph Magnussen und außerdem ist er Co-Autor des gleichnamigen Buches. Und wir sprechen heute hier aber nicht nur über New Work, sondern insbesondere über den Zusammenhang von New Work und Gesundheit. Er erzählt hierbei auch seine ganz persönliche Geschichte von seiner 2-monatigen Auszeit im Jahr 2022 und vor allen Dingen, wie er psychisch wieder richtig in seine volle Kraft gekommen ist. Vielleicht findest du dich in seiner Geschichte wieder oder aber du kannst ganz viel daraus für dich mitnehmen. Also bleib unbedingt dran. Hallo liebe Michael und so schön, dass du heute zu Gast bist im Mental Health and Happiness Podcast.
Hallo liebe Laura, ich freue mich echt richtig doll und das schon seit Monaten und ich weiß auch, dass ich der Grund bin, dass es so lange gedauert hat.
Pass auf, okay, du gibst natürlich jetzt hier Steilvorlage. Ich freue mich auch seit Monaten drauf und deswegen erzähl doch mal, warum, was hat dich davon abgehalten?
Ja, also als wir gesprochen haben, war ich in einer Phase, wo ich nicht so richtig glaubhaft über Mental Health hätte sprechen können, weil es mir nicht so richtig gut ging. Ne? Ich war wirklich in einer Phase, wo ich so das Gefühl hatte, ich rutsch gerade ab. Ich bin nicht der Mensch, der ich sein möchte. Bin nicht der Mensch, der den Leute glauben, dass ich der bin. Bin nicht der Mensch, der dieses Buch mitgeschrieben hat, der so viele Dinge gelernt hat in den letzten 5-6 Jahren, der auch so viel verbessert hat in seinem Leben. Sondern einfach ein Abrutschen in eine nicht gute Phase. Und damals habe ich gesagt, ich glaube, es ist nicht die richtige Zeit zum Sprechen. Und jetzt, mit einem guten halben Jahr Abstand, glaube ich, ist es genau die richtige Zeit zu sprechen. Auch ein bisschen über diese Phase, aber vor allen Dingen auch über all die anderen Themen, die wir so haben.
Das ist so schön, dass du das sagst. Und auch besonders, dass ich hab dir absolut dann die Absage, ich verstehe jede Absage und ich glaube, Absagen sind auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns das eingestehen, dass wir uns auch erlauben an einem gewissen Punkt oder auch in bestimmten Situationen im Leben abzusagen, Dinge vielleicht zu verschieben. Und ich habe mich mega gefreut, als du einfach auch wirklich dann wieder auf mich zugekommen bist und gesagt hast, und lustigerweise habe ich am genau gleichen Tag deine Geschäftspartnerin, die Svante Almers, in meinen Podcast eingeladen und am wirklich gleichen Tag bist du auf mich zugekommen, obwohl ihr nicht miteinander gesprochen habt.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben bis heute nicht miteinander gesprochen.
Ja. und dann dachte ich so, okay, cool, dann machen wir daraus jetzt auch einfach eine schöne, schöne Doppelfolge, die Gründer von New Work Master Skills hier bei mir im Podcast zu haben. Echt eine große Freude und Ehre. Und vor allen Dingen so schön, dass es dir jetzt wieder richtig gut geht. Möchtest du da noch kurz, einfach weil ich das gerne thematisiere, was hilft uns wieder, was hat dir geholfen, wieder in die Kraft zu kommen, wieder in die Power zu kommen, wieder glücklich zu werden?
Ja, also zunächst hat mir erstmal geholfen, mir einzugestehen, dass ich ein Thema habe. Ich komme aus einer Phase von 57 Jahren, die eigentlich fast immer nur eine Richtung und eine Stimmung kannten. Also ich bin ein Mensch, der sehr fein, graduell, unterschiedlich, in jeder Lautstärke Freude empfangen, empfinden und ausstrahlen kann. Das ist eins meiner Geschenke, dass ich dieses Gefühl so gut beherrsche. Und ich habe in den Monaten nach dieser Phase, wo es mir nicht so gut ging, festgestellt oder im Recovery-Prozess, dass es andere Gefühle gibt, die genauso wichtig sind. Wir kennen ja, du bestimmt, vielleicht alle HörerInnen noch nicht, aber die fünf Grundgefühle, die der Mensch hat, sind ja Freude, Wut, Trauer, Angst und Ekel. Ekel ist nicht mehr ganz so wichtig, war in der Steinzeit wichtig, dass wir gemerkt haben, wenn wir was Giftiges essen. Aber die anderen vier Gefühle haben alle eine große Bedeutung und die waren bei mir irgendwie verschütt. Und das irgendwann kann die Seele das nicht mehr so richtig verarbeiten, weil sich Dinge aufstauen. Das war bei mir der Fall. Und mir hat wirklich als erstes geholfen, mir das einzugestehen, ich habe ein Thema, es ist gerade nicht richtig. Mir hat zweitens geholfen, mir 2 Monate Zeit zu nehmen und auch nicht mehr zu arbeiten. Mir hat weitergeholfen, mich da in ein wirklich gutes Umfeld zu begeben, was mir dabei geholfen hat. Und dann einfach ganz vorne bei mir anzufangen beim Thema Selbstwahrnehmung, was eine ganz, ganz große Voraussetzung für das Thema Selbstfürsorge ist. Und dann vielleicht irgendwann, wenn man da auf diesem Weg so die trittsicher wird, auch vielleicht irgendwann mal so die Voraussetzung dafür ist, ein gewisses Maß an Selbstliebe. Und das meine ich überhaupt nicht narzisstisch, sondern in dem Sinne, wie man es ja auch beim Flug immer gesagt bekommt, nimmt sich im Emergency Case erstmal die Maske für sich selber, bevor sie anderen helfen. Und ich glaube heute, dass Menschen nur dann lieben können, andere Menschen lieben können, wenn sie sich selbst auch lieben. Das ist so die Geschichte in ganz kurz.
Mm. Schön. Danke fürs Teilen. Ja. Ich glaube, das kann ich jetzt auch so ein bisschen vielleicht jetzt auch einfach mal anteasern, weil ich hatte dieses Jahr auch eine schlechte Phase und vielleicht haben das viel, viel mehr Menschen, als wir denken, viel, viel mehr Menschen, die sich das selbst auch vielleicht noch nicht eingestehen und es zulassen und ja, dem Ganzen auch Raum geben. Und deswegen werde ich auf jeden Fall im Dezember, passend eigentlich zur glücklichsten und schönsten, besinnlichsten Jahreszeit im Jahr, doch auch ja, vielleicht mal von der traurigen Zeit von mir persönlich auch berichten. Und ja, ich glaube, das ist auch wichtig, einfach, dass es zur Normalität wird, dass es genauso dazu gehört wie eben, ja, wie die Kirmeszeiten, wo alles irgendwie super läuft und irgendwie glücklich ist.
Und das Wichtige, das ist immer ja wichtig, dass man das auch an so einer Stelle sagt, es gibt einfach Hilfe. Es gibt Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Und ja, natürlich sind die Anlaufstellen auch gerade jetzt während der Corona-Zeit überlaufen, aber es gibt Hilfe. Es gibt das erste Mal auch Gespräch mit Freundinnen, Freunden, Verwandten, PartnerInnen, also einfach sich zuzumuten damit, dass es mir nicht gut geht, das ist der erste Schritt und dann eben gucken, kriege ich das so in den Griff oder brauche ich professionelle Hilfe, und die gibt es, und das ist mein ganz großes Learning. Je mehr man auch drüber spricht als jemand, der das auch erlebt hat, desto mehr trägt man auch dazu bei, dass alles, was mit der Psyche zu tun hat, genauso als eine normale Form von Erkrankung gesehen wird wie physische Krankheiten. Und ich glaube, da sind wir schon ein großes Stück weiter. Ich merke das, wann immer ich darüber spreche. So offen wie jetzt mit dir habe ich da in der Öffentlichkeit noch nicht drüber gesprochen. Aber je mehr ich drüber spreche, desto mehr öffnen sich auch andere Menschen und desto normaler wird's.
Was ich auch beeindruckend finde, die Erkenntnis auch, wie bei jeder anderen Erkrankung, dass ich in gewisser Weise Einfluss drauf nehmen kann, vielleicht, und in einer psychischen Erkrankung in der Phase vielleicht schwieriger, als wenn es eine körperliche Erkrankung ist, weil es eben häufig dann das Denken sich verändert oder das Denken nicht mehr in Anführungszeichen normal funktioniert. Aber wenn ich das Wissen zumindest darüber habe, ich kann selber auch Einfluss drauf nehmen. Und wenn es eben in dem Moment ist, dass ich anfange, drüber zu sprechen, das ist... Ja. Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Ja.
Ich hab auch wirklich großes Glück mit meinem Umfeld. Meine Frau hat vor 17 Jahren auch mal ein psychisches Thema gehabt, hat sich auch sofort zugemutet, hat sofort drüber gesprochen, hat auch die ganze Zeit danach drüber gesprochen, auch öffentlich drüber gesprochen. Das hat dazu geführt, dass das Thema was für mich vorher überhaupt nicht in meinem näheren Umfeld stattfand, zum Teil meines Lebens wurde. Also auch wenn sie sehr schnell aus dieser Phase wieder rausgekommen ist, sie hat es aber sehr langfristig weiter behandelt mit einer Gruppentherapie und auch beruflich sich komplett umgestellt, sich als Mensch sehr, sehr weiterentwickelt hat, war es bei uns in der Familie auch vor unseren Kindern ein völlig normales Thema. Wenn man da ein Thema hat, kann man sich helfen lassen. Und deswegen war das bei mir so, dass ich das innerhalb der ersten zwei Wochen, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, sofort ausgesprochen habe. Ich glaube, am zweiten oder dritten Tag das erste Mal meiner Frau gegenüber und wahrscheinlich am vierten Tag meiner Geschäftspartnerin Svante gegenüber. Und das hat mir dann auch wahrscheinlich geholfen, dass ich das Thema eben mit Therapie in den Griff bekommen habe und nicht Medikamente nehmen musste, wobei ich das musste nicht im Sinne von müssen, also für mich war es nicht notwendig, wobei die natürlich ihre Berechtigung haben in ganz vielen Anwendungsfällen, aber für mich, der dann so eigentlich die Aufgabe bekommen hat, versuch mal die anderen Gefühle zu lernen, es ist ein bisschen schwer, wenn die Gefühle oben und unten abgeschnitten werden, dann fühlen zu lernen, von daher war ich sehr froh, dass ich so früh das realisiert habe und das dann eben mit Hilfe von Therapie in den Griff bekommen habe. Und das, was ich vielleicht so als Botschaft rausgeben möchte, sobald es euch nicht gut geht, einfach drüber sprechen mit Menschen, die euch nahestehen.
Absolut. Ich sage immer auch das Reden und Florian Schleinig vom, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Fremdwerbung, aber vom Echte Papas Podcast und der auch die Redezeit für dich gegründet hat, sagt auch, Reden hilft. Also deswegen verschwinden Probleme nicht und deswegen lösen die sich nicht sofort in Luft auf, aber die Probleme werden, es fühlt sich vielleicht schon ganz, ganz kleinen Ticken leichter an.
Ja, und was ich wirklich auch toll finde, wie viele Menschen in der Öffentlichkeit da jetzt auch echt mutige Schritte gehen, nicht? Ob das eine Miriam Meckel war, Professorin, Ex-Chefredakteurin Handelsblatt, die mit ihrem Buch schon vor vielen Jahren über ihren Burnout geschrieben hat, der Komiker oder Comedian, wie immer man ihn nennt, Kurt Krömker, der jetzt über einen Podcast macht, glaube ich, Feelings heißt der, habe ich gerade gelesen. Ich glaube, da geht's um sein Thema. Und für mich also sehr wirklich, wirklich berührend, weil ich ihn seit 32 Jahren mag. Robbie Williams, der hat in der letzten Woche in der Elbphilharmonie ein Konzert gemacht und ich würde sagen, er hat 30% der Zeit über sich, seinen Weg, seine Depressionen, den Weg daraus gesprochen, wie er mit anderen Dämonen, Alkohol, Drogen zu tun hatte und auf eine wirklich, ich muss immer dazu sagen, ich bin Hardcore-Fan, deswegen bin ich wahrscheinlich neutral, aber für mich auf eine wirklich überhaupt nicht effekthascherische Art, sondern eine Art, die für mich irgendwie sagte, ja, der möchte seine Fans erreichen und der möchte irgendwie sein Leben teilen und ja, ich glaube, das brauchen wir mehr und das brauchen wir eben auch mehr bei Menschen, die vielleicht in Wirtschaftsberufen sind, in Arbeitsumfeldern, die alle angehen sind, weil das Thema wird immer größer. Wir sehen das an allen Studien und deswegen ja, finde ich schön, dass ich mit dir da kurz drüber sprechen kann.
Danke. Ja, genau deswegen und jetzt schwenke ich mal über auf euer Buch, weil es ist so schön, da eben mit New Work, was man im ersten Moment einfach denkt, vielleicht doch noch so ein bisschen, erstmal verbreitet, was ist New Work? Denken viele in erster Linie doch noch an irgendwie flexible Arbeitszeiten, hippe Büros mit Tischkicker und so weiter. Und weiß ich nicht, vielleicht noch vieles mehr, aber das ist jetzt so das Erste, was man einfach häufig liest, so in diesem Zusammenhang auch und in eurem Buch. Und da habe ich mich so gefreut, das zu finden, wo es erstens um das starke Ich geht. Also auch ich für mich kann New Work Prinzipien und die Idee, die Friedjof Bergmann hatte, leben. Und die Vision dahinter eigentlich für mich so in meinem Leben umsetzen, bestimmte Dinge adaptieren. Und unter anderem war eben auch da ein Bereich Gesundheit, den du genannt hattest. Und auch bei psychischen Erkrankungen. Ja, es ist ja nicht nur unser Kopf, es ist ja häufig auch ein Zusammenspiel aus Körper und Geist. Und da stand einmal mit drin, ich weiß ja nicht, welchen Abschnitt wer geschrieben hat oder mehr so den
könnte ich dir gleich sagen, ja.
Wo steht einfach Bewegung beginnt mit Gehen. Und das hilft einfach auch. Also gibt es auch wahnsinnig viel Studien zu. Und da habe ich mich auch so drüber gefreut. Was ist für dich persönlich da so? Oder erzähl mal, hast du den Teil geschrieben?
Ja, genau. Also ich habe das Kapitel Gesundheit geschrieben und Svante hat das Kapitel Resilienz geschrieben. Wir alle drei haben natürlich in alle Kapitel auch Input gegeben. Also von daher ist es wirklich unser gemeinsames Buch, aber so war die Aufteilung. Und für mich, ja, dieser, dass es eben um Ernährung geht, dass es um Schlaf geht, dass es um Bewegung geht und dass es eben auch um die mentale Gesundheit geht. Dass es innerhalb der Bewegung eben nicht nur um das, was man sofort sagt, Cardio und um Muskeln geht, sondern dass es auch um Beweglichkeit geht. Ne? Ich bin ja 57 Jahre alt und ich habe das große Privileg, jetzt seit 5 Jahren, 6 Jahren mit einem Personal Trainer arbeiten zu können, der genauso viel Wert auf Beweglichkeit legt. Ne? Also ich habe mir fürs nächste Jahr das Ziel gesetzt, wieder die flachen Hände vom Körper aufsetzen zu können mit durchgestreckten Beinen, wo du jetzt drüber lachst, weil du A, viel jünger bist und B, auch noch eine Frau, ihr könnt es eh besser. Aber was für mich irgendwie ein wichtiges Ziel ist, und ich habe das irgendwann mal bei einem Arzt gehört, als der so meine Hüften so aufgemalt hat, wow, für dein Alter aber ganz schön cool. Ich habe mal einen ganz schlimmen, da war ich vielleicht 53, ganz schlimmen Fahrradunfall gehabt, wo mir jemand die Vorfahrt genommen hat und ich konnte nachher an meinem Device sehen beim Aufprall 39 km/h mit dem Fahrrad übers Auto rübergesegelt, voll auf den Rücken geknallt.
Oh, wow.
Und ich hatte nur, in Anführungszeichen, nur eine gebrochene Rippe und ein Loch in der Lunge, was sehr schnell wieder heilen konnte, schmerzhaft war. Aber der behandelte Arzt hat gesagt, also Mann in Ihrem Alter, dann, dass Sie hier kein Schleudertrauma haben, ist ein totales Wunder. Was machen Sie für Sport? So. Also das ist für mich einfach wichtig und da reicht eben nicht aus irgendwie Muskeln oder Laufen, sondern es sind alle drei Dinge. Und das haben wir versucht in dem Buch rüberzubringen, dass alles mit allem zusammenhängt. Und ein gesunder Körper leidet, wenn der Geist nicht gesund ist. Es hängt alles zusammen. Und wenn ich einen gesunden Geist habe und eine gute mentale Fitness habe, dann bin ich auch viel besser, gehe ich auch wieder mit meinem Körper um. Und was das mit Ernährung zu tun hat und Schlaf, ne? Also Schlaf, für mich eins der größten Learnings auf dieser Reise, als ich Matthew Walker das erste Mal das Buch in die Hand bekam, Why We Sleep, und dann las, dass zu wenig Schlaf eben alle Zivilisationskrankheiten dieser Welt beschleunigt und in der Intensität schlimmer werden lässt. Zumindest die Gefahr sehr groß und ausreichend bzw. guter Schlaf eben verzögert bis hin zu tritt gar nicht auf. Und die Studienlage, da ist so eindeutig, dass wirklich jeder Mensch 8 Stunden Schlaf braucht. Also wirklich nur so ungefähr wie du wirst vom Blitz getroffen, gibt es so eine Ausnahme von Menschen, die weniger braucht. Aber wir brauchen so lange. Und das alles mal so in einen Einklang zu bringen und dann auch zu gucken, es gibt Technologien wie so ein Aura-Ring, der dir einfach hilft, das auch mal zu messen. Und dann auch zu sehen, wenn der Ring dir 3 Tage hintereinander zeigt, Michael, deine Tagesform nimmt langsam ab, kannst du mal heute dich vielleicht mal hinlegen tagsüber, finden einige spooky, muss man ja auch nicht machen, ist für mich aber ein Hilfsmittel für jemanden, der immer hochtourig läuft, da sich dann auch Technik zur Hilfe zu nehmen und wirklich darauf zu achten, ich möchte 8 Stunden schlafen, ich möchte 1,5 Stunden Tiefschlaf und 1,5 Stunden REM-Schlaf und so weiter. Ne? Und es hängt alles miteinander zusammen und das Lustige, also heißt lustig, also als ich dann so nach der 2-monatigen Pause wieder ins Leben eingestiegen bin und die betreuenden Fachkräfte dann zu mir sagten, so, Herr Trautmann, Sie sollten jetzt aber weitermachen, ne, mit einer ambulanten Therapie, also Klammer auf, statt ich war 2 Monate eben nicht zu Hause, sondern in einer Klinik. Ich hatte fest damit gerechnet, dass sie mir sagen, naja, auf jeden Fall so Verhaltenstherapie. Und dann sagten sie, nö, also Verhaltenstherapie, wir haben mal in ihr Buch geguckt, da steht alles drin. Also sie wissen das ja, was sie machen können, damit es ihnen gut geht. Machen Sie mal lieber Tiefenpsychologie, gucken Sie mal lieber, wo es herkommt. Und auch das, ne, diese Erkenntnis, dass viele Dinge, die wir heute haben, ob das gute Gewohnheiten oder schlechte Gewohnheiten sind, ob das Verhaltensmuster sind, die wir mitbekommen haben, Glaubenssätze, je nachdem, wie wir es jetzt nennen wollen, dass die damit zu tun haben, wie wir uns auch durchs Leben bewegen, das sind wichtige Erkenntnisse. Und deswegen bin ich so froh, dass wir alle drei AutorInnen gemeinsam dieses doch breite Verständnis von neuer Arbeit haben. Ja, die Tischkicker und die Hunde im Büro und keine Meetings nach 5 sind ein Startpunkt. Und wenn man nicht dabei bleibt, kann das auch der richtige Startpunkt sein. Aber es ist eben sehr viel mehr. Und es fängt, wenn ich selber bereit bin, bei mir selber an. Und ich muss nicht warten, bis meine Firma ein New Work-Programm auflegt oder die Regierung eine Hybridregel macht. Nein, ich kann bei mir selber anfangen.
Schön, da bleibe ich auch jetzt direkt dabei, bei dir selber anfangen. Was hast du seither in deinem Leben geändert, jetzt so für dich? Also erstmal, wie gesagt, nochmal, dass es in dem Buch stand. Ich habe mich so gefreut, als ich da die ersten Seiten aufgeschlagen habe oder das Inhaltsverzeichnis, dachte ich nämlich selber, wow, also hätte es mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, da gehört irgendwie Gesundheit mit rein, aber dass ihr das total als eigenständige Kapitel wirklich auch tituliert habt, da war meine Freude auf jeden Fall groß mit Gesundheit und Resilienz. Ja, was tust du für dich in deinem Alltag jetzt? Was hat sich für dich geändert in Richtung Selbstwahrnehmung, Selbstfürsorge?
Ich fange trotzdem mal 6 Jahre vorher an, also kurz bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, oder sag 5,5 Jahre, ist eigentlich alles ziemlich zeitlich gleich gewesen ist. Für mich war der Startpunkt, was zu verändern, war ein 8 Tage Persönlichkeitsseminar, nennt sich Hoffmann-Prozess, kommt aus den USA, eine 70 Jahre alte Methode, in Deutschland mal in Verruf geraten durch ein Interview einer Freien Stern-Redakteurin, die irgendwie 3 Leuten gesprochen hat und das Ding total in die Tonne geschrieben hat. Es gibt aber Harvard-Studie, es gibt UCLA-Studie, die belegen, dass das wirklich ein sehr, sehr sinnvolles Programm ist. Und den Prozess habe ich gemacht und da habe ich erstmal für mich selber festgestellt, was steht mir eigentlich im Weg. Also ich habe eine Bestätigung dafür bekommen, dass ich einen ziemlich klaren Leitstern habe, der eben heißt, Menschen inspirieren, Menschen ermutigen, aus ihrer Komfortzone zu kommen und sie bei ihrem Wachstum zu begleiten. Das ist so in den letzten Jahren die Formulierung dafür. Aber ich habe vor allen Dingen gehört, was mir im Weg steht. Mangelnde Achtsamkeit, mangelnde Verbindlichkeit, so eine Gefallsucht, schlechtes Konfliktmanagement, Prokrastination, Unfähigkeit, tiefe Freude zu empfinden, eher die Likes auf Instagram zählen, als anzufangen, Klavier zu spielen, was ich seit über 30 Jahren ankündige. Ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon bekommen, was mir im Weg steht und habe dann aber auch sehr schnell angefangen, okay, was habe ich denn mitbekommen, was habe ich für Stärken, was habe ich für Gaben und Talente und mit der Kombination bin ich dann eigentlich theoretisch schon mal gut ausgerüstet gewesen. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen tiefer bohren dürfen und eigentlich nach diesen 8 Tagen mithilfe Coaching oder Therapie da tiefer in die Bohrung zu gehen, das habe ich nicht gemacht und deswegen bin ich halt 5 Jahre später nochmal erinnert worden. Michael, du weißt doch eigentlich, worum es geht, aber jetzt lassen wir dich das nochmal fühlen. Und es sind kleine Sachen. Es sind zum Beispiel Sachen, ich bin jemand, der sein Leben lang viel gereist ist und sehr häufig so last in, first out. Ne? Also Logistiker würden das so nennen, der Letzte, der kommt und der Erste, der wieder geht. Und heute mache ich es sehr häufig so, wenn ich einen Termin irgendwo habe, dass ich einen Tag vorher komme, einen Tag später fahre. Dass ich mir wirklich Zeit nehme, langsamer bin, dass ich Ruhephasen besser einplane, dass ich Dinge bewusster mache. Ich habe früher immer mehrere Sachen gleichzeitig, obwohl ich theoretisch natürlich weiß, dass Dinge gleichzeitig machen nicht funktioniert, aber trotzdem habe ich, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, auch Podcasts gehört. Das mag vielleicht noch gehen, aber ich mache heute es bewusst, zumindest wo ich sage, die Hälfte mache ich dann mal nichts, sondern widme mich nur der Natur und dem Hund. So ganz kriege ich es auch manchmal hin, aber nicht immer. Aber ich versuche einfach an verschiedenen Stellen immer mich wieder daran zu erinnern, horch mal in dich rein, was tut dir eigentlich gut? Atmen tut mir total gut, also ich habe verschiedene kleine und größere Atemmeditationstechniken. Mir tut Journaling sehr gut, wirklich morgens und abends so eine Achtsamkeits-, Dankbarkeitstagebuch zu machen. Mir tut sehr, sehr gut, und das habe ich bei Svantje gelernt, also sie wird immer noch sagen, ich bin noch weit entfernt von fertig, also sie hat aber auch mal gesagt, ich bin ihr Meisterstück quasi, was das Thema Selbstmanagement angeht, also Prioritäten richtig setzen, Energie richtig einteilen, die richtigen Dinge zum richtigen Energielevel passend zu machen, alles, was im Kopf ist, raus, irgendwo speichern, dass man es findet, wenn man es braucht, aber dass es den Kopf nicht belastet. So, also an ganz, ganz vielen Stellen kleine Verbesserungen und aber auch immer wieder die Auseinandersetzung mit der Kernfrage, warum tue ich mich so schwer, die anderen Gefühle, Wut, Trauer, Angst, angemessen zu fühlen und das auch zu üben. Also das heißt, Konflikten nicht mehr so aus dem Weg zu gehen, sondern sich zu überlegen, okay, ich bin total wütend auf die und die Person, wie kann ich das mal angemessen zum Ausdruck bringen? Ne? Wir haben ja als Menschen die die einmalige Gabe in der Natur zwischen Reiz und Reaktion innezuhalten. Das gelingt mir immer besser, außer im Straßenverkehr. Aber da zu sagen, okay, ich bin gerade richtig, richtig sauer, wie gehe ich damit um? Wie adressiere ich das? Bin ich auch wahrscheinlich erst bei 20%, aber das lerne ich. Und auch zu kapieren, warum ist Wut wichtig, ne? Grenzen zu setzen, zu sagen, mehr als bis hierhin möchte ich nicht. Und dem deswegen, auch wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, nicht zu sagen, es ist ein schlechtes Gefühl. Es gibt keine schlechten und guten, es gibt ein angenehmes und vier unangenehme. Aber trotzdem sind die Unangenehmen eben auch wichtig, um im Einklang zu sein. Das ist so ein bisschen mein Plan. Ich bin sehr viel weicher mit mir. Also ich beurteile mich nicht mehr so schnell. Ich bin nachgiebiger und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich sowas wie Selbstliebe empfinde, aber ich habe immer häufiger den Moment, dass ich mich in meiner Haut echt wohlfühle und sage, danke für mein Leben. Das war ich, glaube ich, immer dankbar, aber zu sagen, dankbar, dass ich bin und ich sein darf und ich sein kann, diese vielen Chancen und Möglichkeiten habe. Und das hilft mir gut. Ja. Mhm. Und hat dazu geführt, dass ich seit dem 1. Mai, seit ich wieder quasi ins Arbeitsleben, auch interessant, nicht? Immer 1. Mai. 1. Mai haben wir den Podcast angefangen, 5 Jahre vorher, und am 1. Mai bin ich wieder ins Arbeitsleben eingestiegen nach 2 Monaten Pause und mit großer Freude, mit großer Demut und großer Dankbarkeit.
Du wolltest euren 5. Geburtstag einfach nicht verpassen.
Ich wollte den schön hijacken, genau. Ja.
Cool. Ich glaube auch, Selbstliebe ist sehr hoch gesteckt. Und ja, vielleicht muss man genau da auch gar nicht anfangen. Vielleicht ist auch einfach eine Stufe tiefer anzufangen und zu sagen, hey, mein Ziel, und das war auch ein Punkt, den du gerade formuliert hast, ja, dir Ziele zu setzen und Tiny Habits, also auch einfach mit kleinen Dingen, sich auch nicht zu große Ziele. Ich finde auch immer schwierig, wenn Menschen sagen, ich will achtsamer werden. Okay.
Ja, das kann nur ein Suchfeld sein, ne? Also achtsamer werden kann nur das Suchfeld sein. Und da muss ich dann, wir sind ja, Svante und ich sind ja beide Tiny Habits Coaches, haben das bei BJ Fogg Schnellkurs gelernt. Und das kann nur die gewünschte Verhaltensweise sein, ne? Achtsam zu sein, aber das kann ja keine Gewohnheit sein. Also das kriegt keiner hin zu sagen, ab jetzt bin ich achtsam. Aber zu sagen, immer wenn ich morgens meine Zähne geputzt habe, atme ich einmal tief ein und wieder aus. So, wenn ich das quasi, das ist ja der Trick bei Tiny Habits, ist ja, dass ich an eine bestehende Gewohnheit etwas ransetze, also einen Anchor-Moment habe, dass ich dann eine Motivation sollte ich dafür haben ohnehin, und dass ich aber dann mit einer kleinen, also sie muss so klein sein, dass die Motivation dafür groß genug ist, aber die Hürde eben so niedrig ist, dass ich auf jeden Fall drüber springe. Und das kriege ich wirklich gut hin. Das habe ich auch schon in der Klinik angefangen zu sagen. Morgens gehe ich, da war meine Habit morgens nach dem Zähneputzen, mache ich die Tür zur Terrasse auf und atme einmal tief ein und aus. Natürlich bist du nach 3 Tagen, dass du eben 5, 8, 9, 10 mal tief ein und out atmest, und irgendwann hast du dann die 4-8-4 Atmung, also 4 Sekunden ein, 8 aus, das 4 Mal. Und klein anfangen und diese Habits wachsen lassen. Und wenn du sie implementiert hast, kannst du sagen, okay, was hilft mir denn noch meine Achtsamkeit zu steigern? Ah ja, ich habe ja früher mal Journaling gemacht, das fange ich wieder an. So, immer morgens, wenn ich meine Atemübung gemacht habe, setze ich mich hin und schreibe 5 Minuten in mein Achtsamkeitstagebuch. So. Und so geht's mit kleinen Gewohnheiten, genau wie du es gesagt hast.
Schön.
Ich rede viel zu lange.
Überhaupt gar nicht. Nein, es ist auch spannend zuzuhören und wie du ja einfach auch von deiner Reise jetzt eigentlich doch schon mehr erzählst, als du, glaube ich, ursprünglich wolltest.
Als ich vorher wollte, ja. Ja, stimmt.
Und das ist, aber es ist einfach menschlich und es ist so, so echt. Und das ist genau das, was auch, glaube ich, ganz viele Podcasts oder was auch die Folgen auch bei mir eigentlich ausmachen soll. Apropos. Mit, ja, alle Gefühle zulassen und auch natürlich, okay, wie kommuniziere ich denn die auch? Es ist eine wunderbare Gabe und die übrigens auch zwischen diesen 2 R's, zwischen dem Reiz und der Reaktion steht ein A, und das ist die Achtsamkeit, die uns also eben hilft. So, ich hatte vor kurzem auch mit einer Psychotherapeutin einer Heilpraktikerin für Psychotherapie mehrere Gespräche, und die hat mir einfach auch nochmal genau das Thema, nämlich auch ein Stück weit mit auf den Weg gegeben, wie kommuniziere ich, und wirklich erstmal einfach gesagt, aber die Ich-Botschaften, ja, und dann aber auch in drei Teile aufgeteilt. Ja, erstmal, wie geht's mir, was macht das mit mir und was wünsche ich mir von dir oder von der Welt oder was für eine Veränderung. Ja, und
ja,
genau, und das vielleicht kurz im Kopf durchzuspielen, ja, das hilft mir jetzt schon. Nicht immer gelingt es, aber hin und wieder hilft es mir ganz gut, dann zumindest auch für mich nochmal einzusortieren in dem Moment, wo ich innehalte, wo ich nicht auf den Reiz reagiere.
Ja, ja. Es ist also ist ein wunderbares Thema und das gelingt natürlich nicht immer, aber das ist ja das, was wir heute unter gewaltfreie Kommunikation zusammenfassen, ne? Also so wie du es gerade beschrieben hast. Der Erfinder dieser Methode hat es ja in vier Schritte formuliert, ne? Also dass er quasi sagt, so dass du erstmal deine Beobachtung schilderst, ne? Ich beobachte seit einigen Wochen, dass du machst, ne? Dann, dass du das Gefühl dazu äußerst, was hat diese Beobachtung mit mir gemacht, löst Unbehagen aus oder macht mich wütend oder macht mich traurig, dass du dann das Bedürfnis formulierst, was du eben brauchst, zum Beispiel, um deinen Job gut zu machen, weil es im Kontext ist, und dann einen ganz konkreten Wunsch, ne? Also Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Wunsch. Das ist ein ganz schöner Vierklang. Einfach mal probieren, den anzuwenden, sich damit zu beschäftigen. Das ist, wirkt Wunder. Natürlich kann man nicht immer achtsam oder gewaltfrei kommunizieren. Man wird auch immer mal wieder einen Gefühlsausbruch haben. Auch das kann sein. Aber ich glaube, je mehr wir Gespräche so führen mit dem wirklich ein Ziel, dass sich etwas verbessert und nicht nur, dass ich meinen Frust ablade, desto besser wird das Zusammensein und auch das Zusammenarbeiten. Deswegen ist es auch für den Arbeitskontext so wichtig.
Absolut. Und es kann, wie du es beschrieben hast, auch passieren und dass man vielleicht auch mal da einen falschen Ton im Job oder auch ob jetzt Vorgesetzte, Mitarbeitende, wer auch immer so oder innerhalb von Teams, egal ob jetzt Hierarchieebene dazwischen oder nicht so. Und ich glaube aber, der Punkt ist eben genau der, dass ich das aber nicht im Raum stehen lasse, sondern weiter in diese Kommunikation dann reingehe und vielleicht auch, selbst wenn ich merke, okay, das war jetzt nicht die gewaltfreie Kommunikation, nicht die ideale Kommunikation, aber wie kann ich es denn vielleicht besser machen und im Nachgang einfach nochmal, ja, das ist aus meiner Perspektive und das darf man sich auch eingestehen, das ist Stärke. Also dann auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich gehe nochmal auf die Person zu, entschuldige mich und habe also den Mut. Und das ist unheimliche Stärke, die man da beweist.
Genau.
Also für jede Führungskraft auf jeden Fall eigentlich nur ein erst do it. Also jeder greift mal daneben und jeder vergreift sich mal im Ton. Ja. Ja.
Also der Svantje ist für mich so ein wirklich großes Vorbild. Die hat eine ganz, ganz angenehme Art, Dinge sofort anzusprechen. Sie lässt sie gar nicht also das wird maximal einen Tag. Manchmal sagt sie, ich muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen, aber ich würde gerne noch mal über gestern sprechen. Und das macht sie dann auf eine Art, wo du einfach sofort bist du sofort entwaffnet, und das mache ich sehr positiv, ne? Du hast sofort das Gefühl, du musst nicht einen Panzer hinhalten und dich verteidigen, sondern die erwischt dich im Herzen. Und dann macht sie trotzdem, obwohl ich hatte wirklich noch nie das Gefühl, dass sie da irgendwie sich im Ton vergriffen hat oder irgendwie, macht sie dann häufig noch am Tag später, sagt sie mal, Michael, ich wollte mich nochmal für gestern erklären. Ich hatte so das Gefühl, dass da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin, wo du sagst, boah, also jetzt auch noch das, also das mache ich wirklich nur positiv, ne? Sie hat so eine Gabe und auch wahrscheinlich ein Training über all die Jahre, das zu machen, wo ich immer denke, wow, das muss die Welt wissen. Diese Frau ist so quasi das größte New Work Geheimnis des Landes. Das ist ja in den letzten Monaten wird es immer mehr Leuten bekannt. Sie hat ihre Reichweite auf LinkedIn deutlich vergrößern können und immer mehr Leute sehen, was sie für ein toller Mensch ist, was sie drauf hat und insbesondere in dem Thema, das kann sie eben auch richtig gut.
Hatte ich heute Morgen, glaube ich, auch ganz kurz mit ihr angesprochen und sie hat auch gesagt, ich bin ja nicht so auf die Welt gekommen. Also, weil ich auch gesagt habe, also jeder, die jetzt oder der sich vorstellt, Mensch, ich möchte gern so werden wie Svantje. Und das fand sie im ersten Moment irgendwie ein bisschen merkwürdig, als ich das gesagt habe. Aber genau, also ich glaube, dass sie auf jeden Fall, hatte ich auch das Gefühl, echt für viele bestimmt schon ein Role Model ist. Und auf mich wirkt sie eben genauso. Genau, aber keiner kommt so auf die Welt. Und das ist auch wieder wieder schön, dass, hey, wir sind nicht so, wie wir sind, sondern wir können uns verändern.
Ja, und das ist auch so extrem wichtig, wenn ich so in dieser New Work Bubble mich bewege, treffe ich eben immer auch auf Leute, die bestimmte Bereiche einfach ausblenden. Und es gehört eben dazu, wenn wir diese Herausforderungen, Probleme, die wir auf unserem Planeten haben, wirklich lösen wollen, gehört eben auch Disziplin und auch Leistung und Bereitschaft, sich einzusetzen, auch mal über die eigene Grenze rüberzugehen, gehört dazu. Also es wird nicht gehen, indem wir nur immer alle im Kreis sitzen, uns an den Händen halten und ja nicht streiten. Also ist jetzt übertrieben, ne? Aber es gibt eben Leute, die auch zum Beispiel psychologische Sicherheit falsch interpretieren und sagen, nicht sagen, aber meinen, man muss immer nett zueinander sein. Das geht nicht darum. Es geht darum, dass sich jeder sicher fühlt im Team, Missstände ansprechen zu können, kritische Fragen stellen zu können, zu jeder Zeit, ohne Konsequenzen zu befürchten. Ne? Die Dinge sind eben nicht so linear. Und auch, ne, also zum Beispiel diverse Teams, diverse Teams, wenn sie richtig komponiert sind und man ihnen die Zeit gibt, sich auch als Team zu finden, sind erfolgreicher, produktiver als homogene Teams. Aber diverse Teams, in denen keine psychologische Sicherheit herrscht, sind auf jeden Fall viel schlechter als homogene Teams, in denen psychologische Sicherheit besteht. Deswegen, also die Dinge haben Interdependenzen, die hängen zusammen und alles, was zur Vereinfachung beiträgt, ist falsch und da ist fand ich ein gutes Beispiel, weil sie sowohl dieses Fördern als aber auch das Fordern. Also du Menschen, die weiter wollen und sich weiterentwickeln wollen, da geht nicht nur Fördern, sondern es muss auch eine gewisse Challenge sein, wenn man wachsen will. Ein Sportler besser werden möchte, ein Künstler, eine Sängerin, Schauspielerin arbeiten an sich, damit sie besser werden. Und genauso dürfen wir das, die im Wirtschaftsleben arbeiten und das finde ich ganz wichtig. Mhm. Also auch für an die Kritiker, die mal sagen, naja, New Work, ja. Jetzt ist ja mal wieder Zeit, zurück zu den alten Werten zu kommen und jetzt mal wieder Gas zu geben. Und das New Work können wir machen, wenn es gute Zeiten sind. Bullshit. Also New Work ist erfunden worden, die Ursprungsidee in einer ganz, ganz großen und tiefen Krise. In den 80er Jahren, in der ersten großen Automobilkrise in Detroit, hat Frithjof Bergmann eben gesagt, nee, ihr schmeißt nicht 50% der Belegschaft raus, was General Motors in den Werk in Flint, Michigan machen wollte, sondern alle gehen auf 50% runter und wir entwickeln gemeinsam Konzepte und Ideen, wie diese Menschen zusätzliche neue Inhalte finden können. Da kommt's her. Und es ist etwas für Krise, es ist auch etwas, um besser zu werden, um leistungsfähiger zu werden, aber eben unter Berücksichtigung, dass Menschen Pausen brauchen, unter Berücksichtigung, dass Menschen talentorientiert, stärkenorientiert arbeiten und so weiter. Genau. Also komplexes Thema.
Mm. Wo siehst du aktuell so die größte oder vielleicht auch den dringendsten Hebel? Wo sollte sich was ändern in der Gesellschaft, Wirtschaft? Oder sind es die Menschen, die Individuen? Wo glaubst du?
Ich lese gerade das Buch von Maya Göbel und da habe ich mir abgewöhnt zu glauben, den einen Hebel umlegen und dann wird alles gut. Aber das Thema, was wir uns natürlich anschauen dürfen und wo wirklich viel, viel mehr gemacht werden muss, auch nach Sharm el-Sheikh wurde es genannt, also nach der letzten Klimakonferenz. Wir müssen beim Thema Nachhaltigkeit ansetzen. Das ist das ganz große Thema. Und auch das hat Frithjof Bergmann schon vor 40 Jahren gesagt, ne, dass New Work helfen muss, diese vier Tsunamis, hat er es genannt, zu bekämpfen. Immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, Ausbeutung der Ressourcen, Zerstörung des Klimas, Zerstörung der Kultur. Eigentlich kann ich sagen, Word, alle vier Punkte sind die, wo ich ansetzen würde. Aber jeder Mensch, jede Konstrukt, jedes soziale Konstrukt ist irgendwo anders. Deswegen kann ich da ansetzen, wo ich den Hebel habe. Ich habe als Mensch erstmal den Hebel bei mir. Deswegen finde ich Selbstreflexion, Sinnfindung, Selbstmanagement, unsere ersten drei Kapitel, richtig, da anzusetzen. Als Organisation würde ich sagen, setze ich an, wenn ich merke, dass ich betroffen bin von The Great Resignation, Quiet Quitting, also Leute hauen ab, keiner hat mehr Lust, Fachkräftemangel, würde ich ansetzen bei psychologischer Sicherheit in Teams. Das wäre da mein Einstieg. Und als Gesellschaft, ja, wir haben ja vier Kapitel in dem letzten Kapitel oder vier große Themen. Das ist Bildung, das ist Diversität, das ist Nachhaltigkeit und das ist Technologie. Überall können wir ansetzen, je nachdem, wo wir sind. Wenn ich ein Technologieunternehmen bin, kann ich eben helfen, mithilfe von Technologiemissstände zu beseitigen. Und da gibt's ganz spannende Sachen im Bereich künstliche Intelligenz oder auch Robotik, wo ich ansetzen kann, um Arbeit besser zu machen, menschlicher zu machen. Es gibt auch Gefahren. In der Bildung haben wir ein massives Problem. Also ich weiß nicht, ob die Zahl immer noch stimmt, aber ich glaube, wir suchen 10.000 Grundschuldirektoren. Ich weiß nicht, ob jetzt schon aktuell und Direktorinnen oder aber in den nächsten Jahren. Dramatische Zustände und auch die Art und Weise, wie wir Gelder allokieren, ist völlig falsch. Also in einem Zeitpunkt, wo wir es schaffen könnten, allen gleiche Chancen zu geben, nämlich in der Kinderbetreuung, in der Kita, ist schon ein Schiefstand drin und Menschen mit Migrationshintergrund und weniger Bildung werden abgehängt. Und das kann nicht mehr ausgeholt werden im Gymnasium, wo dann die Chancengleichheit besser ist, sondern es muss vorne passieren. Die Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln im Zeitalter von Google, noch die Leute nur auswendig lernen zu lassen, ist einfach falsch. Da gibt es so viele gute Ansätze weltweit, da könnten wir 3 Folgen drüber machen. Also je nachdem, wo ich mich gerade befinde, habe ich einen Hebel in der Hand und möglichst viele Hebel zusammen können vielleicht auch das System dann weiterbringen. Aber wir haben da einige Herausforderungen, aber ich finde auch ganz große Chancen.
Ja, okay, guck mal, ich wollte dich auch ein bisschen herausfordern mit der Frage. Genau, ich glaube nämlich auch nicht an diesen einen einzigen Hebel, der alles gut macht, sondern es ist einfach, da hängt ja so viel miteinander zusammen, das sind verschiedene Zahnrädchen und ja, und jeder kann einerseits ein bisschen was dazu beitragen. Schön.
Ja.
Weißt du was, ich bin schon bei meinen 3 Schlussfragen jetzt angekommen.
Wunderbar. Es wird schnell vergangen, die Zeit, Wahnsinn.
Total. Und ich bin gespannt, du darfst jetzt mit aller Kraft versuchen, in einem Wort oder einem Satz zu antworten.
Mhm.
Wird nochmal eine Herausforderung vielleicht. Also, pass auf. Gibt's denn ein Lebensmittel, Gericht, Essen, womit du dir einfach hin und wieder richtig was Gutes tust?
Ja, und zwar, das werde ich gleich auch machen, Porridge.
Ja, oh, lecker. Zweite Frage. Wenn du könntest, Schnipp, in welches Tier würdest du dich verwandeln?
Ich glaube, ich wäre sowas wie ein Delfin gerne. Habe ich noch nie gesagt, aber ich glaube, ich wäre gerne ein Delfin.
Das kann sich ja auch immer ändern.
Ja.
So, von Tagesform zu Tagesform. Okay, und letzte Frage. Was ist dein persönliches Lieblingszitat, Mantra oder auch so Happiness-Hack für dich selbst, den du vielleicht jetzt mit anderen teilen möchtest?
Das ist echt schwer. Da muss ich jetzt einmal kurz nachdenken. Eventuell schneidest du dann hier einmal. Love, Peace, Happiness.
Okay, schön, passt doch. Damit.
Es hat ein ehemaliger Kollege von mir, Boris Malwinski heißt der hat das früher immer, der hat mit uns, mit André Kemper und mir zusammen damals die Agentur Kemper Trautmann fast mitgegründet, also war ganz kurz nach Gründung da und aufgebaut. Und der hat immer Love, Peace and Happiness gesagt und ich fand es damals schon immer schön und eigentlich sind es die 3 ganz großen Kräfte, wenn wir die, wenn wir es um die bemühen, wenn wir Liebe in die Welt geben, uns um Frieden bemühen, ist eine große Chance, dass Happiness folgt. Ja.
Ja, ich erinnere mich leider nur an den Refrain. Ich weiß nicht den Inhalt der einzelnen Strophen, aber Materia hat ein Lied, Love, Peace and Happiness. Können wir jetzt leider aus GEMA-Gründen hier nicht einspielen.
Ich werde es mir anhören. Ich kenne es nicht, wusste ich nicht, aber ich werde es mir anhören. Finde ich cool.
Ja, total.
Materia kenne ich natürlich, aber den Song kenne ich nicht.
Musst du auf jeden Fall reinhören. Also gerade wenn du das diese 3 Worte magst und dann macht das Lied irgendwie gute Laune. Michael, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Sag nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, auch deine Geschichte die letzten Wochen und Monate mit uns geteilt hast. Und ja, so schön, dass es dir heute wieder richtig gut geht, wir daran teilhaben dürfen. Und ja.
Ich danke dir. Ja, also du hast dir eine wirklich wunderschöne Plattform geschaffen. Ich habe ja schon in einige Folgen reingehört und also die Tatsache, dass ich mehr erzählt habe, als ich eigentlich wollte, hat ganz viel damit zu tun, wie du die Gespräche führst und ich bin sehr dankbar, fühle mich sehr beschenkt und privilegiert, hier bei dir zu Gast sein zu dürfen. Danke.
Danke dir. Alles Gute.
Alles Gute für dich.
So ein offenes und ehrliches und herzliches Gespräch, davon wünsche ich mir noch viele, viele, viele mehr. Ich muss nicht bei allen Gesprächen dabei sein, das werde ich nicht leisten können, aber ich wünsche mir einfach mehr von diesen Gesprächen, weil sie sind wirklich diese erste Hilfemaßnahme, die du für dich leisten kannst, wenn du merkst, dass deine psychische Gesundheit vielleicht nicht im besten Zustand ist. Und deswegen komm auch gerne jetzt mit uns ins Gespräch. Oder wenn du beim Thema Erste Hilfe bleiben möchtest, ist jetzt zur Ausstrahlung des Podcasts gerade vor kurzem ein ganz, ganz, ganz fürchterliches Erdbeben in der Türkei und an der syrischen Grenze passiert, wo Zehntausende von Menschen leider ihr Leben verloren haben oder auch einfach ganz, ganz liebe Menschen ihr Leben, ihr Zuhause verloren haben. Wenn du für diese Menschen spenden möchtest, kann ich dir zum Beispiel nur die UNO-Flüchtlingshilfe ans Herz legen. Und falls dir aber eine andere Hilfsorganisation lieber ist, dann empfehle ich dir, dich auf jeden Fall beim DZI darüber zu informieren, welche Hilfsorganisation wirklich auch transparent ist und wo die Spenden wirklich auch bei den betroffenen Menschen und im jeweiligen Gebiet auch ankommen. Ja, lass uns gemeinsam den Opfern gedenken und auch vor allen Dingen den Menschen, die zurückgeblieben sind, dass sie früher oder später wieder neue Kraft schöpfen und es eben gemeinsam Hand in Hand mit einem starken Miteinander wieder zurückschaffen in ein, vielleicht eben richtig glückliches und gesundes Leben. Das wünsche ich von tiefstem Herzen all diesen Menschen dort und schick da mein tiefstes Mitgefühl zu ihnen. Mein Mitgefühl auch für dich, egal in welcher Lebenssituation du gerade steckst, von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Laura.